Ich heiße die Online-Familie und die TV-Familie. Herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast, dass du mit dabei bist. Bin total begeistert, dass du da mitmachst. Amen. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt Leben mit Verfolgung. Ich lese es euch vielleicht vor. Da steht 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 12. Alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Werden verfolgt werden. Da steht nicht, werden möglicherweise verfolgt werden, sondern werden verfolgt werden. Wer freut sich schon drauf? Habe ich mir gedacht. Ne? Ja. Nein, wir freuen uns nicht drauf, dass wir verfolgt werden. Amen. Gut, jetzt pass auf. Verfolgt wird nur jemand, der nicht mit dem Strom schwimmt. Stimmt das oder stimmt das? Wenn du mit dem Strom schwimmst, dann fällst du ja nicht auf. Dann ist es völlig egal. Dann bist du nur einer von vielen. In dem Moment, in dem du in eine andere Richtung gehst, wirst du interessant für verschiedene Gruppen. Und dann wirst du Erfolgung erleben. Du wirst Erfolgung aus vier Quellen erleben. Und ich sag dir, wenn du in diesen Situationen drinnen bist, bist du heute Morgen am richtigen Ort. Jetzt pass auf. Erstens, du wirst Verfolgung möglicherweise erleben von der Familie. Deine Familie versteht dich nicht mehr, jetzt wo du Christ geworden bist, sagen sie, was ist denn mit der Person? Was ist denn jetzt mit dem los? Spinnt die jetzt total? Das ist ja ganz neumodisch, was die da jetzt machen. Wie sind die jetzt evangelisch-freikirchlich? Was soll denn jetzt das? Und dann kann es sein, dass du alle möglichen Schwierigkeiten von der Familie bekommst. Ist nicht witzig. Als die Juden sich seinerzeit bekehrt haben, egal ob das jetzt in Judäa war oder sonst wo in der ganzen weiten Welt, da ist es oft so gewesen, dass sie von den Familien verstoßen worden sind. Die waren im Ausland und waren dort eine eng gestrickte Familie. Die haben alle zusammengehalten, haben sich kaum nach außen irgendwie orientiert. Und jetzt wird plötzlich einer aus dieser Mitte, aus dieser homogenen Gruppe, wird plötzlich Christ. Und jetzt schauen sie, alle anderen deuten, die ganze Familie deutet mit dem Finger auf diese Person. Blöde Situation, was jetzt? Dann haben sie die enterbt, dann haben sie die ausgestoßen, haben sie rausgeworfen und die mussten mit diesen Dingen leben. Das ist Verfolgung durch Familie. Aber ich sage dir ein Geheimnis, auch Jesus hat genau das erlebt. Jesus ist von seiner Familie verfolgt worden, ist euch das bewusst? Steht in der Bibel. Im Markus-Evangelium, Kapitel 3, Vers 21, da heißt es, dass seine Familie ausging, um ihn zu greifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Stell dir das mal vor. Da hast du jetzt Jesus, der alles richtig macht, der nur das Richtige sagt, der sich immer richtig verhält. Und sogar der wird verfolgt von seiner eigenen Familie. Ich meine, Maria hätte es doch eigentlich besser wissen müssen. Warum ist sie da mit dabei? Wahrscheinlich ist sie mit dabei, um die anderen zurückzuhalten. Jakobus und Josef und Simon und Judas und die Schwestern, dass sie die zurückhält und sagt, lasst ihn in Ruhe, lasst ihn machen. Die haben die Mama halt einfach mitgeschleppt wahrscheinlich. Aber das kannst du nachlesen. Vor allem dann auch in Markus Kapitel 3 ab Vers 31. Da geht es dann weiter. Jesus hat gelehrt und gepredigt und die Synagoge war voll. Und dann sagen sie, hey, draußen steht deine Familie, die wollen mit dir reden, deine Mutter und deine Brüder und so. Die wollten ihn greifen. Was sie wollten, ist, dass er mal rauskommt, dass sie ihn überfallen können, in die Zwangsjacke stecken können, ins Auto werfen können und fortfahren können. Aber Jesus hat sich nicht bewegt. Der hat sich nicht bewegt. Es ist gut, wenn du von deiner Familie irgendwie angefeindet wirst, dich nicht zu bewegen. Er sagt, wer ist meine Familie? Wer ist Mutter? Wer sind meine Brüder? Die, die das Wort Gottes hören und tun, die den Willen Gottes tun. Seine Familie, die ihn greifen wollte und ihn einsperren wollte, die war nicht im Willen Gottes zu dem Zeitpunkt. Die haben sich dann schon bekehrt, nach und nach. Die Mutter, die hat sowieso Bescheid gewusst, aber auch seine Brüder. Sein Bruder Jakobus wurde der Pastor von der Gemeinde in Jerusalem. Und wir haben auch den Jakobusbrief von ihm. Und der Judasbrief aus der Bibel, das ist auch ein Brief von einem Halbbruder von Jesus. Also die sind dann schon zu Christen geworden und die sind zu Aposteln geworden. Jesus ist ihnen erschienen nach seiner Auferstehung. Aber während er auf der Erde war, hat er ihnen nichts recht machen können. Es war sehr, sehr schwierig am Anfang. Also wenn du Schwierigkeiten mit deiner Familie hast, willkommen im Club. Was ist passiert? Jesus hat sich zurückgehalten. Jesus hat keine Kompromisse gemacht mit seiner Botschaft, mit seinem Verhalten. Er hat seinen Stiefel durchgezogen. Er ist beim Willen des Vaters geblieben. Und der Vater hat es geehrt und seine Familie hat sich zum Schluss bekehrt. Gut, Amen. Also, es kann dir auch passieren. Vielleicht nicht in 100% der Fälle wird es passieren, aber du wirst Leute aus deiner Familie mitnehmen. Vielleicht dauert es 10, 20, 30, 40 Jahre, aber du wirst Leute aus deiner Familie mit in den Himmel nehmen. Amen. Es kann sein, dass deine Kollegen dir Probleme machen. Und wir sehen es oft, auch in der Bibel, ich werde euch nachher ein Beispiel geben, von jemandem, der phänomenal super gut war, als Manager, als Verwalter, der keine Fehler gemacht hat und der deswegen aus Neid, nicht wegen Mangel an Kompetenz, sondern weil er so gut war, nicht weil er so schlecht war, sondern weil er so gut war, von seinen Kollegen dermaßen niedergemacht wurde und beim Chef angeschwärzt wurde und man hat versucht, ihn zu vernichten, aber es hat nicht funktioniert. Im Gegenteil. Statt ihn zu vernichten, sind seine Vernichter, die Intriganten, vernichtet worden. Oh, das ist richtig gut. Wir werden uns das noch anschauen. Als wenn du von einem Kollegen angefeindet wirst, gibt es auch eine Antwort. Der Herr ist dann mit dir. Ich sage dir diese Dinge heute, damit du dich zurechtfindest in diesem Wirrwarr der Gefühle. Denn wenn du von der Familie, wenn du von Kollegen angefeindet wirst, dann kann es gut sein, dass du dich allein fühlst und dass die Lage hoffnungslos erscheint. Aber sie ist nicht hoffnungslos, sondern einer, der dir Strippen zieht, einer, der dich in der Hand hat, der wird dein Schicksal wenden. Amen. Gut, von wem kannst du noch Verfolgung erleben? Sehr blöd ist es, wenn die Regierung anfängt, gegen dich zu agitieren. Sehr, sehr blöd, sehr, sehr schwierig. Warum? Weil die Macht haben. Die haben Mittel und Möglichkeiten, die du nicht hast. Ja? Die können im Morgengrauen mit Sturmgewehren bei dir anrücken, maskiert und so weiter und sagen, du bist jetzt verboten, wenn es denen gefällt. Das geht dann vielleicht vor Gericht, aber vor Gericht zieht sich das erstmal, muss der Richter ja erstmal aufstehen und frühstücken und seine Robe anziehen und dann den Akt lesen und dann den Akt nochmal lesen und sich dann beraten und so weiter. Und dann kann schon mal Zeit vergehen, bis du dein Recht bekommst. Du bist also immer wieder einmal in der Hand Gottes, ja. Und die Situation, wenn die Regierung gegen dich aufsteht, ist wirklich blöd. Müssen wir uns anschauen. Amen. Und ich hab da auch gute Botschaft drüber. Gute Nachricht. Und dann gibt es noch das Problem eben, dass religiöse Leiter gegen dich sind. Wir kennen die Religionskriege aus der europäischen Geschichte. Die evangelischen gegen die katholischen gegen die evangelischen. Ne? Bei einen ist der Wahlspruch Jesus und Maria, bei den anderen Gott mit uns. Und so weiter. Und die kämpfen dann miteinander 30 Jahre lang bis aufs Blut. Das ist furchtbar. Aber in Wirklichkeit, hört mal, in Wirklichkeit ging es da gar nicht um den Glauben. In Wirklichkeit ging es da um die Macht. Es gibt nämlich Religionen, die in Wirklichkeit Organisationen zum Machterwerb sind und in Wirklichkeit mit Gott überhaupt nichts zu tun haben. Gibt's. Und Jesus hat von allen Probleme gehabt. Er hat Probleme von seiner Familie gehabt. Die Rabbis in Israel, die waren gegen ihn eingenommen. Die Priester waren gegen ihn. Die haben ihn bei der Regierung verleumdet. Die Regierung hat ihn verhaftet, hat versucht, ihn zu vernichten. Und hat's beinahe geschafft. Aber nicht ganz. Er ist einfach wieder auferstanden. Hältst du es aus? Er ist einfach nicht im Grab geblieben. Was fällt dem ein? Das hat übel ausgesehen. Aber er hat sich durchgesetzt. Und was kannst du machen, wenn du tot bist? Kannst du da noch irgendwie irgendwas zu deiner eigenen Erlösung beitragen? Erzähl mir das mal. Wie viel kannst du da beitragen? Nichts, null. Aber Gott hat eingegriffen und hat ihn eben doch erlöst. So, die Sache ist die, egal wie es schlimmst bei dir aussieht, es kann hoffnungslos aussehen. Die Lage ist trotzdem nicht hoffnungslos, weil Gott die Hand drauf hat. Du bist sein Kind. Aber nach diesem Anlauf jetzt, nach dieser Vorrede, muss ich jetzt zu meiner Hauptrede kommen. Lass uns mal aufschlagen zur Offenbarung, Kapitel 2. Dort geht es um die Sendschreiben, die 7 Sendschreiben in der Offenbarung. Und es gibt genau 2, nämlich die 2. und die 6. Gemeinde, die von Jesus nicht getadelt werden. Jesus erscheint dem Apostel Johannes auf der Insel Patmos und sagt ihm 7 Briefe an den Pastor und an die Gemeinde, was er gut findet, was er schlecht findet, was sie ändern sollen. Nur 2 dieser Briefe sind ohne Tadel. Das ist einmal die Gemeinde in Smyrna und die Gemeinde in Philadelphia. Und die beiden sind unterschiedlicher, wie sie nicht sein können. Der einen sagte, du musst ins Gefängnis. Zur anderen Gemeinde sagte, ich habe eine offene Tür vor dir gegeben. Zu den einen sagte, fürchtet euch nicht, was ihr leiden werdet. Zu den anderen sagte, ich will euch bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. 2 christliche Gemeinden, die denselben Herrn haben, die vollkommen unterschiedlich behandelt werden. Die einen werden bedrängt von der Synagoge des Satans, dieser Machtreligion. Und die einen, die werden unter dieser Synagoge des Satans leiden. Und die anderen, zu denen werden Satans Synagogenmitglieder kommen und sich vor ihnen niederwerfen und bekennen, dass Jesus unter ihnen in ihrer Mitte ist. In anderen Worten, von denen werden sich welche bekehren. Und was hat den Unterschied gemacht? Die einen, die müssen leiden, die anderen, die triumphieren. Interessiert irgendjemanden der Unterschied? Nochmal, wer würde gern leiden? Okay, jetzt meldet sich niemand mehr. Wer würde gern triumphieren? Doch mehrere, ja, wunderbar, alles klar. Manche wissen nicht ganz genau, auch gut. Ich lese jetzt mal Smyrna vor. Smyrna heißt übrigens Myrrhe. Und Myrrhe war in der Beerdigungs-, in der Einbalsamierungssalbe von Jesus mit dabei. Also irgendwie ist es auf tragische Weise prophetisch. Smyrna, ich war schon mal in Smyrna, es heißt heute Izmir. In Smyrna, Smyrna war eine der schönsten Städte damals. Man sagt also, es war wunderschön dort. Wissen wir heute nicht mehr, denn es ist, hat sich in eine Ruinenstadt verwandelt in der Zwischenzeit, ist dann wieder aufgebaut worden und so. Naja, was sagt jetzt also der Herr Smyrna? Offenbarung Kapitel 2, Vers 8. Und dem Engel, wir können auch sagen, dem Boten der Gemeinde, das ist meines Erachtens der Pastor, der Gemeinde in Smyrna schreibe, dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Vers 9. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel. Wer? Gott? Der Teufel. Wird einige von euch ins Gefängnis werfen, nicht alle. Aber einige schon, damit ihr geprüft werdet. Normalerweise kommen Prüfungen nur vor Beförderungen, ist das richtig? Also Gott hat eine Beförderung geplant mit diesen Leuten. Ich muss mal weiterlesen. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Bedrängnis haben. 10 Tage. Wie lang? Für immer? Nein, 10 Tage. Also eine gewisse Zeit, eine kurze Zeit, eine kurze Zeit. Da rede ich mal zu deinem Nachbarn und sage, du leidest eine kurze Zeit. Und jetzt pass auf. Sei treu bis zum Tod. Und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Mhm. Sei treu bis zum Tod bedeutet, egal was sie dir androhen, bleib trotzdem beim Bekenntnis, Jesus ist Herr. Lass dich nicht irre machen. Auch wenn dir größte Ungerechtigkeiten widerfahren, durch die Familie, durch die Kollegen, durch die Regierung, durch religiöse Leute, bleib trotzdem dabei und denk dran, sei treu bis zum Tod, so wie Jesus bis zum Tod treu war. Und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Als Jesus von den Toten auferstanden ist, Siegeskranz ist eigentlich Krone, ja. Als Jesus auferstanden ist von den Toten, hat er sich zur Rechten des Vaters gesetzt und er hat eine Krone aufbekommen. Amen. Und dieselbe Krone sollst du auch bekommen. Du sollst dich mit ihm auf seinen Thron setzen. Aber es wird nur dann passieren, wenn du eben bei Jesus bleibst und nicht vom Glauben abfällst, egal wie es rund geht, egal wie es aussieht. Okay, lass mich jetzt nochmal anfangen hier. Jesus sagt also dieser Gemeinde, dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Das ist die Zeit zwischen Kreuzigung und Auferstehung. Und es war für Jesus eine sehr schwierige Zeit. Aber sie hat nur 3 Tage gedauert. Die Zeit der Christen in Smyrna wird nicht so schlimm sein wie die Zeit Jesu. Er wird nicht, also sie werden nicht für die Sünden der Menschheit leiden, so wie Jesus das getan hat, sondern sie werden aus Gründen leiden, einfach weil der Teufel sie nicht leiden kann. Und bei Jesus hat es 3 Tage gedauert, bis er auferstanden ist. Bei denen wird es so sein, dass sie nach 10 Tagen wieder rauskommen aus ihrem Elend. Es wird also nicht ewig so sein, dass sie verfolgt werden und dass man sie nicht mag. Jetzt muss man wissen, dass Smyrna ein Ort war, an dem der Kaiser besonders angebetet wurde. Und zu bestimmten Zeiten im Jahr, einmal im Jahr, mussten alle kommen und mussten dem Kaiser ein Räucheropfer darbringen, bis auf die Juden. Und die Christen haben gesagt, wir machen das auch nicht. Denn wir sagen nicht, Cäsar ist unser Retter, sondern Jesus ist unser Retter. Wir können ihn nicht als Gott hier verehren, können wir nicht machen. Und es hat der Kaiser hat das persönlich genommen. Was? Ihr ehrt den Kaiser nicht? Der Kaiser ist die Verkörperung, ja, des Geistes von Rom und jetzt beugt euch gefälligst vor dem. Und sie sagen, können wir nicht. Dann haben die wirklich zu großen Mengen getötet. Viele sind abgefallen. Ist in der Geschichte alles verbirgt bei den römischen Geschichtsschreibern. Und die Römer haben selber gesagt, hey, warum verfolgen wir diese Leute eigentlich? Die sind gut, die sind besser als andere. Die lügen nicht, die stehlen nicht, die sind ehrlich. Und wir verfolgen sie, wir massakrieren sie. Warum eigentlich? Ich meine, sorgt mal dafür, dass man im Palast des Kaisers darüber nachdenkt, über das, was wir hier machen. Ja, es ist richtig, wir foltern die und wir bedrängen die. Und dann sagen sie sich wieder los und dann gehen sie, sind gebrochene Menschen. Aber was soll denn das? Warum machen wir das? Die Römer selber haben bezweifelt, dass es richtig ist, was sie da tun. Aber sie haben es trotzdem gemacht. Wisst ihr, manchmal ist die Regierung hinter dir her und sie wissen, dass das, was sie da durchsetzen, Mist ist. Aber sie machen es trotzdem. Was machen? Was machst du in dieser Situation, wenn du dich also im Bannstrahl befindest? Durchhalten? Durchhalten? Einfach die Klappe halten und durchhalten? Schaut, Jesus war ja auch im Gefängnis. Hier heißt es von dieser Gemeinde, siehe, der Teufel wird euch ins Gefängnis werfen. Jesus war auch im Gefängnis, im Grabesgefängnis. Dann haben sie ihn nicht mit Gitterstäben verschlossen, sondern einen Stein davor gerollt. Dann haben sie das Ding versiegelt und dann haben sie eine Wache davor gestellt. Also wenn jemals jemand im Gefängnis war, dann Jesus. Aber es kam ein Befreier, der den Stein weggerollt hat und dann hat der Vater den Sohn auferweckt von den Toten durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und Jesus ist hinausgetreten in die Freiheit. Und die Soldaten, die lagen da rum, nutzlos. Und seitdem geht Jesus als Triumphator um die Welt und sammelt Leute ein, die sich ihm anschließen wollen, die mit ihm im Triumphzug umhergehen wollen. Amen. Und jetzt haben wir die Situation, dass es hier heißt, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Manchmal musst du die Zähne zusammenbeißen und durchgehen. Nicht alle müssen das, aber manche schon. Und wenn du dann durch diesen Test allerdings durch bist, schau, dann bist du geprüft. Und dann passiert was Interessantes. Du kommst wieder aus dem Gefängnis heraus. Auch wenn du stirbst, weißt du, wo du dann hingehst? Die massakrieren dich und töten dich hier unten auf der Welt. Weißt du, was dann passiert? Du gehst zu Jesus und Jesus sagt, hey, er rutscht zur Seite und sagt, hey, hier auf meinem Thron ist noch Platz für dich. Dann dürfst du dich neben ihn setzen und er setzt dir einen Siegeskranz auf. Also in anderen Worten, auch wenn sie dich massakrieren, du verlierst nicht. Dreh dich mal zum anderen Nachbarn diesmal und sag zu ihm, du verlierst nicht. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Schau, im Natürlichen waren sie arm. Aber Jakobus, der Bruder Jesu, sagt in seinem Brief, gleich in den ersten Kapiteln, dass Gott diejenigen benutzt, und nach Paulus sagt es, dass Gott diejenigen benutzt, die arm sind in natürlichen Gütern, reich zu sein im Glauben. Weißt du, warum Arme oft reich im Glauben sind? Weil sie keine Wahl haben. Die haben ständig Mangel. Und wenn Gott sie nicht ernährt, wenn Gott ihnen nicht dem abhilft, ihrer Not nicht abhilft, dann sind sie gelackmeiert. Aber sie erleben so oft, dass Gott ihnen hilft. Sie stecken fest und Gott hilft ihnen wieder. Bei den Aposteln war es genauso. Jeden Tag hatten sie neue Probleme, die sie nicht haben kommen sehen und haben sich vollkommen überfordert gefühlt. Aber sie waren nicht mehr überfordert. Nach einer gewissen Zeit hat sich eine Glaubensschutzschicht um sie gelegt und sie haben sich gedacht, ach, diese Katastrophe ist auch ein Blödsinn. Der Herr, der wird mir helfen und es hat er auch gemacht. So sind also die Armen im Natürlichen, sind stark im Glauben, haben also eine Gebetserhörungspower, die Reiche nicht brauchen. Wisst ihr warum? Weil die Gebete der Reichen vom Geld erhört werden. Die Situation ist die, wenn du Geld hast, dann ist dein Leben ein anderes, als wenn du kein Geld hast. Und Jesus sagte, ich kenne deine Armut, aber du bist reich. Es ist gut, wenn Gott zu dir sagt, ja, du bist jetzt im Moment arm, aber du hast den Geist des Glaubens. Du hast geistlich Kapital. Und wenn du betest, dann rappelt es im Karton. Also, ganz ehrlich, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen 1 Million und Gebetserhörungspower bei Gott, dann denke ich mir, ach, das ist eine Wahl wie zwischen 1 Million und unendlich vielen Millionen. Was werde ich dann wählen? Gott natürlich, meine Güte, natürlich. Amen. Und ich sage dir mal eins, wenn der Herr dich vorbereitet für eine Leiterrolle in der Gemeinde und in der Firma, würde dich vorher prüfen, ob du dieser Sache charakterlich gewachsen bist. Und wenn du dann zusammenklappen tust, Wenn du dann auseinanderfällst wie ein Koffer für 3,20 Euro, dann kann er dich nicht benutzen. Und dann ist es gut, wenn du nicht befördert wirst, weil du das nicht aushalten würdest und wäre kein gutes Erlebnis für dich. Amen. Und die Lästerung von denen, sie sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Wisst ihr, auch zur Zeit Jesu waren nicht alle Juden gottesfürchtig und haben wirklich Gott gewollt. Viele waren sehr politisch gesonnen, haben alles Mögliche gedacht. Amen. Und Jesus sagt, zu den Leuten, die ihm zuhören, im Tempel seiner Zeit, er sagt den Leuten im Tempel, die ihm widersprechen und so weiter und die da sitzen, ihr seid von eurem Vater, dem Teufel. Ihr wollt, was der will und nicht, was Gott will. Also sogar Jesus hatte mit der Synagoge des Satans schon zu tun. Paulus ist immer wieder aus den Synagogen hinausgeworfen worden, hatte mit der Machtreligion zu tun und nicht mit der Glaubensreligion. Versteht ihr den Unterschied? Und er sagt, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Du wirst leiden, aber das ist nicht so schlimm, dass du dich fürchten müsstest. Sogar wenn sie dich killen, wenn sie dich töten, ja, dann bist du eben mit mir auf meinem Thron mit einem Siegerskranz. Sei treu bis zum Tod und ich werde dir den Siegerskranz geben. Es ist keine Garantie, dass sie das überleben werden, aber es ist eine Garantie, dass sie den Siegerskranz bekommen. Und jetzt kommt noch ein Clincher. Vers 11. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, wird keinen Schaden erleben von dem zweiten Tod. Weißt du, was der zweite Tod ist? Der zweite Tod ist der Feuersee, ist die Hölle. Das erklärt Johannes weiter hinten, Kapitel 20, 21, 22 in der Offenbarung. Da kommt er auf diese Dinge zu sprechen. Also, wenn du jetzt hier leiden tust, mach dir nichts draus. Du musst nachher nicht mehr leiden. Die können dich hier massakrieren, die können dir hier Schwierigkeiten machen. Aber du wirst in Ewigkeit an einen Punkt kommen, wo du nie mehr leidest. Never, ever, anymore. Ich finde es wunderbar. Amen. Aber jetzt zu meinem anderen Punkt. Denn ich habe ja gesagt, zwischen Smyrna und Philadelphia ist ein himmelweiter Unterschied. Die einen, die müssen durch dieses Schlamassel und die anderen, die werden davor bewahrt. Ich lese jetzt mal ein paar Verse aus Philadelphia. Sind auch wesentlich mehr als an Smyrna. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia, ich bin in Kapitel 3, Vers 7 in der Offenbarung, schreibe, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Den einen sagt er, ihr müsst ins Gefängnis und den anderen sagt er, ich habe eine offene Tür für euch gegeben. Sogar wenn sie ins Gefängnis kommen, dann marschieren sie einfach wieder raus wegen der offenen Tür. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Die kann niemand in den Knast stecken hier. Klingt viel besser als Smyrna, Amen. Wir müssen herausfinden, was die richtig gemacht haben, damit wir das denen nachmachen können. Die niemand schließen kann. Denn, jetzt kommt's also. Denn du hast eine kleine Kraft. Wir hatten es gerade von Gebetserhörungskraft. Jetzt haben die auch Gebetserhörungskraft, ohne dass sie zwingend arm sind. Wisst ihr wieso? Weil es auch reiche Leute gibt, die den Geist des Glaubens haben. Die schon mal in Situationen waren, in denen sie sich nicht mehr selber helfen konnten und dann erlebt haben, wie Gott ihnen hilft und dann triumphiert haben und seitdem einfach mehr Glaubenspower haben. Also in anderen Worten, die sind schon durch Probleme durchgegangen, aber jetzt haben sie eine kleine Kraft, das bedeutet, jetzt haben sie Gebetserhörungspower, sie haben schon was durchgemacht und jetzt ist es nicht mehr so schlimm, wenn was kommt. Jetzt nehmen die Probleme gar nicht mehr als Probleme wahr, andere würden auseinanderfallen, sie merken es überhaupt nicht, dass sie jetzt in Problemen stecken. Das ist hier gemeint. Du hast eine kleine Kraft, also du hast schon Sachen durchgemacht und hast schon Zeugnisse, hast schon Gebetserhörungen bekommen und jetzt wird es wirklich wichtig, und du hast mein Wort bewahrt. Das zum Beispiel steht nicht von der Gemeinde in Smyrna geschrieben, dass sie sein Wort bewahrt hätten. Das waren gute, tadellose Christen in Smyrna, aber sie haben offensichtlich sich nicht wirklich so viel mit dem Wort Gottes beschäftigt. Und wenn du dich nicht mit dem Wort Gottes beschäftigst, dann siehst du auch nicht, wie es den Gläubigen in der Bibel so ergangen ist in Krisensituationen. Dann weißt du das nicht. Dann kannst du das auch nicht glauben und für dich nicht irgendwie Hoffnung draus empfangen. Deswegen musst du immer wieder regelmäßig, am besten jeden Tag, deine Nase ins Wort Gottes stecken und dann nicht bei Jeremia die Verdammnisverse lesen. sondern lesen, was der Herr für dich tut, wie er den Leuten geholfen hat, so wie wir das heute Morgen ein wenig machen. Ich bin ja noch nicht fertig mit meiner Botschaft. Seid ihr noch da? Langweilt ihr euch? Nein, ne? Okay. Nein, gut. Du hast mein Wort bewahrt. Du hast mein Wort bewahrt. Die haben das Wort Gottes nicht einfach nur gehört und dann abgehakt. Ja, das war jetzt ganz nett oder was noch besser ist. Was hat er erzählt? Er hat gepredigt. Ja, aber was? Ja, über die Sünde. Und? Er war dagegen. Na, wisst ihr, manchmal ist es so, wenn man aus manchen Gottesdiensten geht. Ich möchte nicht, dass es dir so geht. Ich möchte, dass du dich irgendwie angesprochen fühlst. Und das sollst du auch daheim machen, dass du eben die Begebenheiten liest und dann dir sagst, was lese ich da jetzt, was empfange ich da jetzt draus? Wie hilft mir das jetzt? Und ich helfe dir ein wenig heute Morgen. Also, und weiter, du hast meinen Namen nicht verleugnet. In anderen Worten, du hast dich in der Familie als Christ geoutet, auf der Arbeit, im Sportverein. Die Regierung wusste, dass du Christ bist. Du hast es im Internet nicht verheimlicht, sondern die wissen, dass du Christ bist. Wenn Leute dich sehen, sehen sie nicht mehr zwangsläufig in erster Linie dich, sondern sie wissen, ah ja, da kommt dieser Christ, diese Christine. Alles klar. Das nehmen sie vielleicht nur am Rand wahr. Du musst ja nicht damit hausieren gehen die ganze Zeit, aber sie müssen das zur Kenntnis nehmen. Sie müssen wissen, dass wenn sie ein Problem haben, dass sie zu dir kommen können. Heute kam vom Gottesdienst eine Frau zu mir, Und hat gemeint, jemand hat mich angerufen, von dem ich gar nicht weiß, wer es war. Da habe ich vor einiger Zeit von Jesus erzählt. Und jetzt hat sie niemanden, mit dem sie reden kann, hat sie mich angerufen. Du, es gibt Schlimmeres. Amen. Und es ist gut, wenn ein Nicht-Christ im Moment der Krise weiß, dass er sich an dich wenden kann. Dazu muss er natürlich wissen, dass du Christ bist. Amen. Und du hast meinen Namen nicht verleugnet, also du hast dich als Christ geoutet. Andere wissen das, auch wenn du nicht populär bist als Christ, bist du es trotzdem. Alle anderen schauen dich vielleicht von der Seite an, haben vielleicht ganz andere Religionen, sind vielleicht Esoteriker, Buddhisten, Moslems, was es nicht alles gibt. Du bist Christ, damit hat sich die Sache, basta. Und jetzt pass auf, siehe, Vers 9, ich gebe Leute aus der Synagoge des Satans, von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Also Leute von der Machtreligion, Leute, für die Religion ein Mittel zur Machtausübung ist. Solche werde ich dir geben, sagt Jesus zur Gemeinde. Siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. In anderen Worten, die erkennen, dass sie machtlos sind und du mächtig bist in Christus. Wem ist das passiert? Naja, der Synagoge des Satans hat Saul von Tarsus gehört. Und der ist erst vor Jesus niedergefallen, als Jesus ihn vom hohen Ross gefaustet hat und zu ihm gesagt hat, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Oh, es wird dir schwer fallen, gegen den Stachel auszuschlagen. Und dann hat er sich ganz schnell bekehrt, unser Paulus. Er war einer von denen, die gekommen sind und in die Gemeinde kamen und sich vor den Herrn niedergeworfen haben und bekannt haben, hier ist Gott und Jesus ist Herr. In anderen Worten, ich werde von diesen Leuten, von diesen antichristlich motivierten Leuten, welche bringen, an denen arbeiten, an ihren Herzen arbeiten, die innerlich so verwüsten in ihren Überzeugungen, dass sie zum Schluss erkennen, dass ich der Christus bin. Sie werden mich bekennen. Du wirst einige von diesen Leuten zu Jesus führen, sagt Jesus hier der Gemeinde. Ich finde es fantastisch. Und warum hat er das gemacht? Erstens, weil sie schon mal durch Schwierigkeiten durchgegangen sind, aber die Flinte nicht ins Korn geworfen haben, sondern die Zähne zusammengebissen haben und geglaubt haben und gesiegt haben. Sie haben eine kleine Kraft gehabt, erstens. Und zweitens, sie haben das Wort Gottes nicht vernachlässigt. Sie haben jeden Tag die Bibel gelesen, und zwar nicht als Pflichtübung, sondern um Nahrung draus zu empfangen. Und es ist ja heute wunderbar. Heute kannst du ja Predigten aus der Bibel hören, zu allen möglichen Themen. Und wenn du da einen Prediger gefunden hast, der zu deinem Herzen spricht, der dich anspricht, der dich erreicht, dann hör den und lass dich von dem da im Geist des Glaubens hier ernähren. Amen. Aber ich empfehle dir trotzdem, egal wie gut der Prediger ist, den du hörst, die Bibel selber zu lesen. Denn der Herr spricht auch selber zu dir. Durch sein Wort. Amen. Also die werden kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Die werden sich begeistert der Gemeinde anschließen. Diejenigen, die so sehr gegen dich waren, die werden so sehr für dich jetzt sein. Die werden zu Säulen in der Gemeinde werden. Ich finde es triumphal, ich finde es gut. Und wir wissen jetzt, warum das so war. Amen. Wenn du es nicht weißt, dann hör nochmal die Botschaft an. Und jetzt pass auf, Vers 10. Weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, oder weil du einfach mein Wort bewahrt hast, oder weil du auf mein Wort geharrt hast und so weiter, da gibt es verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten. Also weil du mein Wort bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren. Weil du mein Wort bewahrt hast, bei mir geblieben bist, werde auch ich dich bewahren. Du bewahrst das Wort bewahrt dich. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, das Wort bewahrt dich. Weil du das Wort bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren. Ja, wovor, Herr? Vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Probleme kommen über den ganzen Erdkreis bis auf diese Gemeinde. Hallo, meine Damen und Herren, das ist triumphal. Um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Die haben den Siegeskranz schon. Die Leute in Smyrna, die haben ihn noch nicht, die müssen erst sterben, um ihn zu bekommen. Aber die haben ihn schon. Du kannst also jetzt auf dieser Welt hier schon im Sieg leben, mit dem Siegeskranz auf dem Kopf leben. Wenn du ein Gebetsleben hast, wenn du deine Nase ins Wort Gottes steckst, wenn du Jesus bekennen tust, kühn bekennst, dich auf seine Seite stellst. Halleluja. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen und er wird nie mehr hinausgehen. Die Gegend dort in Philadelphia, die ist von Erdbeben heimgesucht worden. Und da sind die Leute natürlich aus den Gebäuden rausgerannt. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ihr werdet nie mehr hinausrennen müssen. Und ich werde euch zu Säulen machen, die die Gemeinde bewahren. In anderen Worten, ich werde euch so stark machen, dass euch das Erdbeben nichts mehr anhat. Das sind triumphale Verheißungen. Und ich werde auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes. Du kriegst einen neuen Ausweis. Jetzt steht da vielleicht Reisepass drauf. Aber eines Tages brauchst du keinen Reisepass mehr, weil du auf der ganzen Welt daheim bist, weil sie Gott gehört. Und du in einer Stadt wohnst, im neuen Jerusalem, Halleluja, der aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott und meinen neuen Namen. In anderen Worten, du wirst Himmel auf Erden erleben. Gott wird sich durchsetzen durch dich. Und ich finde, das ist ziemlich gute Nachricht. Jetzt lass mich zum Abschluss, du meine Güte, lass mich zum Abschluss noch ein paar Beispiele aus dem Daniel bringen. Daniel war ein guter Administrator. Er war ein hoher Beamter unter Darius, dem Meder und Perser. Und Darius hat 120 Satrapen über das Reich gesetzt und einer war besonders gut. Und der König wollte den zum Chef über alle machen. Und die anderen, die wurden furchtbar neidisch und eifersüchtig. Weil er ein Jude war und außerdem einen anderen Glauben hatte und überhaupt. Und sie haben sich gedacht, was machen wir gegen den? Wie intrigieren wir gegen den, dass wir den loswerden? Die sind von Neid bewegt worden. Die wollten Daniel sabotieren, nicht weil er inkompetent war, sondern weil er besonders kompetent war. Tröste dich, wenn deine Kollegen dich ausboten wollen, dann kann es auch sein, dass du nicht inkompetent, sondern besonders kompetent bist. Ich habe jetzt nicht mehr die Zeit dazu, aber sie machen eine Intrige beim König. Sie sagen, es darf niemand mehr, lass uns ein Gesetz machen und dass niemand mehr zu irgendjemandem, Gott oder Menschen, beten darf, um Hilfe rufen darf, außer zu dir, o König Darius. Und Darius ist so dumm und unterschreibt dieses Blödsinnsgesetz. Aber was macht Daniel? Daniel sagt dann, dieses Gesetz halte ich mich nicht. Wohlgemerkt, er ist ein hoher Beamter, der sich nicht ans Gesetz hält. Vielmehr geht er weiterhin in sein Haus, macht das Fenster auf nach Jerusalem und betet dort in aller Öffentlichkeit, wirft sich nieder, betet dort, hebt die Hände hoch und betet für Jerusalem, betet für den König, betet für seine Arbeit und überhaupt. Das macht er dreimal am Tag. Und das offene Fenster, das hinausblickt auf die Stadt Babylon, es ist ungefähr so wie heutzutage das Internet. Und du hättest das genauso gut streamen können. Und die sehen das natürlich, die stehen auf den Dächern, seine Verfolger, und sehen mit ihren Feldstechern, Daniel betet zu Gott und nicht zum König. Jetzt haben wir ihn. Sie rasen also so schnell wie möglich und zeigen ihn an. Der hält sich nicht an dein Gebot. Und der König merkt, was für ein dummes Gebot, das er erlassen hat. Der zu einem anderen Gott außer zu mir betet, der muss sterben. Und jetzt merkt er, dass seine Kollegen, dass seine Untergebenen ihn ausgetrickst haben. Der König merkt, dass Daniel der Gute ist und die anderen böse sind, Machtmenschen sind. Und er versucht, den zu retten, den Daniel. Aber das Gesetz der Meder und Perser kann nicht geändert werden. Es muss durchgezogen werden. Und dann sagte Darius eben, allzu gut, werft ihn in die Löwengrube. Sie werfen ihn in die Löwengrube, sie versiegeln. Ihm geht's wie Smyrna. Sogar die Regierung versucht, ihn zu retten. Aber das Gesetz ist eindeutig und er muss ins Gefängnis. In ein schwieriges Gefängnis, wo böse, böse Leute sind, mit Löwen. Heute gibt es im Gefängnis oft Löwen in Menschengestalt. Ungemütliche Typen. Und dort ist er jetzt. Und der Stein über der Löwengrube ist versiegelt. Und jetzt wacht und betet der König. Mein bester Mann wird jetzt zerfleischt von den Löwen. Furchtbare Sache. Aber er ist natürlich wirklich sauer, der König. Und er sinnt auf Rache gegenüber den Intriganten. Und am nächsten Morgen lassen sie den Stein wegnehmen. Der König ruft, er will gar nicht reinschauen. Denn er denkt, da liegt jetzt ein Gemetzel unten in der Löwengrube. Er sagt, Daniel, hat ein Gott, zu dem du alle Zeit rufen tust. Sogar im Internet deine Gebete streamen tust. Hat er dich zu retten vermocht? Und Daniel sagt, oh König, lebe ewig, lass mich wieder raus hier. Und der König ist total begeistert, holt ihn raus und er sieht, es ist nichts passiert mit ihm, nichts Schlimmes. Er hat das Gefängnis überstanden. Musste nur eine Nacht im Gefängnis verbringen. Dann war das Urteil vollzogen und er durfte wieder raus. Aber dann hat der König stehenden Fußes ein Gesetz erlassen. Als König konnte er das, ja, als absoluter Alleinherrscher. Er sagt, bringt alle diejenigen, die wollten, dass Daniel in die Löwengrube wandert und werft sie selber runter. Jetzt kamen die Intriganten, jetzt kamen die Bösen, die den Stein gewälzt haben, die Grube gegraben haben. Die mussten jetzt an den Ort, den sie für einen anderen bestimmt haben. Sag mal mit mir, wer anderen? Eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Und exakt genau das ist hier passiert. Daniel ist gerettet und seine Konkurrenz. Die sind alle gefeuert, die sind alle weg. Und jetzt kann er sich frei entfalten unter der Ägide des wohlwollenden Königs Darius. Also nur weil du jetzt oft bei den Kollegen Schwierigkeiten hast, heißt nicht, dass es immer so bleiben muss. Wenn du gute Arbeit leistest und die anderen es übertreiben mit ihren Aktionen gegen dich, dann wird eines Tages der Herr sagen, okay, jetzt ist genug, und er wendet dann das Blatt. Was hat Daniel machen können, um sich dort zu verteidigen? In der Löwengrube. Nichts. Gegen Löwen bist du machtlos. Die sind einfach zu viele. Und du bist unbewaffnet. Gott hat ihn gerettet. Gott rettet. Amen. Okay. Für einen Ding ist es noch Platz. Es ist so gewesen, dass Nebukadnezar eines Tages sich gedacht hat, ich zwinge jetzt alle meine Untergebenen, die höheren Beamten und die Richter auf Linie, auf meine Linie. Er hat ein goldenes Bild gebaut, hat es in der Ebene aufstellen lassen und hat gesagt, ihr Leiter des Landes, ihr hohen Beamten, kommt alle und werft euch vor meinem goldenen Götzen nieder. Jetzt frage ich dich, kann man Glauben erzwingen? Wenn sich die vor dem goldenen Götzen niederwerfen, bedeutet das, dass sie wirklich jetzt an die Macht dieses goldenen Götzen glauben? Nö, ne? Machtreligion, hier sehen wir das wieder. Der König wollte nichts anderes als eine Unterwerfungsgeste von seinen höchsten Beamten haben. Und er hat ihnen gesagt, da steht ein goldenes Bild. Gekauft natürlich mit den Steuergeldern der Leute. Und er gibt ihnen quasi eine Verheißung. Wenn ihr dieses goldene Bild anbetet, dann lasse ich euch von dem goldenen Bild Gold zukommen. In anderen Worten, ich versorge euch dann mit Steuergeldern. Aber ich möchte, dass ihr nach meiner Pfeife tanzt, sagt er buchstäblich. Er sagt, wenn ihr die Flöten und die Pfeifen und die Harfen und die Posaunen und die Zittern und die Dudelsäcke hört, also die Instrumente von verschiedenen Völkern alle zusammen, wenn ihr die hört, dann werft euch nieder. Wisst ihr, was diese Dudelsäcke und diese Trompeten und so weiter symbolisieren? Regierungspropaganda. In dem Moment, in dem alle die Lobpreisungen der Regierung singen, Nebukadnezar, du bist der Schönste, es gibt keinen, der so ist wie du, dann werft ihr euch alle nieder und huldigt und lobhudelt und so weiter, und dann ist alles gut. Wenn ihr das aber nicht macht, sagt Nebukadnezar, da habe ich mir auch was einfallen lassen. Und dann zeigt er ihnen neben der Statue einen großen Ofen, den sie extra gemauert haben. Ein riesiges Höllentor. Und dort brennt schon ein Feuer. Und Nebukadnezar sagt, entweder ihr beugt euch vor meinem Gott oder ich verbrenne euch in diesem Ofen. Und die haben sich gedacht, naja, ein bisschen Ergebung heucheln ist schöner und leichter, als sich da in die Flammen zu begeben. Aber es gab dort drei hohe Beamte, Schadrach, Mesach und Abednego, die hießen eigentlich anders, Hananiel, Nasaria und so weiter, die da nicht mitgemacht haben, die gesagt haben, hey, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott, Yahweh ist unser Gott und wir werden uns vor keinem anderen Gott beugen. Wir machen da nicht mit. Und als also der König da saß, zwischen der Statue und zwischen dem röhrenden Feuerofen auf seinem Thron und die Lobpreiser angefangen haben, sein Lob zu singen, sind alle niedergefallen, bis auf drei, die im Hintergrund standen und zugeschaut haben. Und dann kamen natürlich sofort die Spitzel und haben gesagt, König, siehst du die dort hinten? Die glauben an den Herrn, die machen nicht mit bei dir. Und der König Nebukadnezar wusste, dass es kompetente Mitarbeiter sind, dass die richtig gut sind. Und er denkt sich, oh, das ist bestimmt ein Missverständnis. Und er lässt sie kommen und sagt, sagt mal ihr drei, was ist denn los? Ihr werft euch nicht nieder vor meinem Götterbild? Macht es doch, seid so gut. Und dann stehen die da, vor dem Ofen und sagen, König, nee, nein. Machen wir nicht. Es gibt Dinge, für die geben wir uns nicht her. Wir werden nicht in der Lüge leben, wir werden in der Wahrheit leben. Wir werden nicht so tun, als ob. Wir werden nicht auf deine Philosophie, auf deine Ideologie eingehen. Wir werden nicht Lobpreisungen der falschen Götter singen. Wir dienen einem Gott. Damit musst du dich abfinden, König. Ja, dann werfe ich euch in den Feuerofen, ist uns egal. Gott kann uns retten und sogar wenn er uns nicht rettet, denen war es wie in Smyrna, egal, ob der Herr sie rettet oder nicht, sie bleiben dabei. Sie bleiben bei ihrer Überzeugung und basta. Sie werden nicht in der Lüge leben. Solche Leute braucht der Herr, die nicht bereit sind, in der Lüge zu leben, sondern eine Kuh nennen und einen Esel, eine Esel, einen Esel. Und der König flippt aus. Sein Angesicht verändert sich vor ihm, vor ihnen. Und er lässt den Ofen 7-mal heißer machen. Also das ist natürlich im Gleichnis zu verstehen, denn wie tust du das messen, dass der Ofen jetzt 7-mal heißer ist, bitte? Der röhrt jetzt und glüht. Und dann lässt er sie binden, diese Leute, die ihm widerstehen, er lässt sie binden oder er lässt es passieren. Und dann lässt er die stärksten Soldaten, die besten Elitetruppen seines Militärs kommen, seiner Polizei kommen. Und die packen die und gehen auf den Ofen zu und die werfen die drei hinein. Aber die Soldaten mit ihren Schutzkleidern, die werden von diesem Feuer der Verfolgung verbrannt. Der Staat schadet sich durch die Verfolgung der Wahrheitssucher oder derjenigen, die bei der Wahrheit bleiben, selber. Der zerstört seine besten Leute selber. Also die müssen da gar nichts machen. Die sind nicht böse, die wehren sich nicht. Die lassen es mit sich passieren. Also ich sage mal, dummer Nebukadnezar, warum macht er so Zeug? Jetzt sind seine besten Leute tot. Hat er eigentlich nicht gedacht. Es sollten die einen sterben und nicht die anderen, aber jetzt sind die anderen tot. Und die einen, ja, was ist eigentlich mit denen? Dann sieht er dort in diesem röhrenden Ofen, wie die umhergehen, frei umhergehen, obwohl er sie doch gebunden hat. Und es ist ein vierter Mann dabei. Ein vierter Mann ist bei ihnen mit im Feuerofen, der aussieht wie ein Sohn Gottes. Und ich sage euch mal was, das war tatsächlich der Sohn Gottes, der vierte Mann. Und ich sage mal eines, der vierte Mann geht auch mit dir in deinem Feuerofen, in deiner Hitze, mit dir umher. Was sehen wir da? Warum komme ich überhaupt drauf? Wir sehen, dass in diesem Gefängnis, in diesem schlimmstmöglichen Gefängnis überhaupt, es war kein harmloses Gefängnis, in dem es nur gute Leute gab, die irgendwie ihre Rundfunkgebühr nicht bezahlt haben, sondern das waren andere, das waren ganz andere, ja. Das war ein Feuerofen. Dort hat es unweigerlich mit dem Tod und der Vernichtung der Verurteilten geendet. Und dort sind die, in diesem Konzentrationslager sozusagen, sind die und gehen frei umher, völlig ungebunden. Und Jesus ist bei ihnen mit dabei. Was passiert? Was erleben die in dieser Verfolgung? Sie erleben zwei Dinge. Bekommen sie für ihre Wahrheitsliebe vom Herrn verliehen. Erstens, ihre Fesseln fallen ab. Wenn du im Gefängnis bist und deine Fesseln fallen ab, dann bist du frei. Und dann außerdem geht Jesus mit ihnen umher. Sie sind also im Gefängnis freier und haben ein intensiveres Erleben mit Gott als in der Freiheit. Und Gott hat auch für dich ein intensiveres Erlebnis im Gefängnis als in der Freiheit. Ohne dieses Problem hättest du ihn nie so erlebt, wie du ihn jetzt erlebst. Und der Herr sagt, hey, mit dir wird passieren, was mit diesen Leuten passiert ist. Der König selber lässt sie aus dem Feuer herausrufen. Und dann stehen sie vor ihm da. Und er riecht, König Nebukadnezar. Und er merkt nicht einmal Brandgeruch an ihnen. Und er ist völlig geplättet. Er sagt, was ist denn da los? Und dann kommt es ihm. Der Gott, der Hebräer, ist der wahre Gott. Kein Gott kann so retten. Und er hat es mit seinen eigenen Augen gesehen, der König. Der Richter und Henker hat es mit eigenen Augen gesehen, dass es eine Macht gibt, die sogar in der Lage ist, ihm, dem allmächtigen Nebukadnezar, dem allmächtigen Staat, zu widerstehen. Und jetzt wendet sich das Blatt völlig. Pass auf. Jetzt kommt der König und sagt, okay, diesen goldenen Götzen da, haut ihn um, brauchen wir nicht mehr, haut ihn weg. Schmeißt ihn ins Feuer, brauchen wir nicht mehr. Und jetzt erlässt er ein neues Gesetz. Jeder, der schlecht redet über den Gott von Sadrach, Mesach und Abednego, dessen Haus soll vernichtet werden, er selber soll getötet werden und sein Haus soll zu einer Kloake, zu einem öffentlichen Abort gemacht werden. Und dann bekehrt sich der König quasi selber, überlegt er das mal. Gerade also hat er eine Versammlung einberufen, um seinen goldenen Götzen zu loben und zu preisen. Und dann zum Schluss, am Ende, steht der König selber da und lobt und preist den Herrn, den Gott Israels. Merkst du da den Unterschied? Plötzlich hat die Propaganda nicht mehr Propaganda für den König gemacht, sondern für den Herrn. Und was ist mit Schadrach, Mesach und Abednego passiert? Die sind befördert worden in der Provinz Babylon. Die sind nicht verbrannt, sondern befördert worden. Ihr Problem hat sich zu einem Sprungbrett ausgewachsen. Schau, das sind die Gedanken, über die du nachdenken musst. Vor allem, wenn es dir nicht danach ist, vor allem, wenn du Schwierigkeiten hast, wenn du feststeckst, dann musst du sagen, also gut, Herr, ich werfe jetzt alles auf dich. Und dann vertraust du ihm. Und dann wirst auch du erleben, wie der Herr eingreift, das Blatt wendet und du triumphierst zum Schluss. Amen. Falls du Jesus noch überhaupt nicht in deinem Leben hast, du steckst vielleicht fest, aber du hast noch keinen Erlöser, dann gebe ich dir die Gelegenheit, ihn jetzt in dein Leben einzuladen. Du merkst, der Geist Gottes wirkt an dir. Die Botschaft hat zu dir gesprochen. Wenn es auf dich zutrifft, dann bitte jetzt mit. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Und jetzt steckst du deine Nase ins Wort Gottes, betest zu ihm und dann geht deine Tür auf. Denn er ist der Mann mit dem Schlüssel, Jesus. Amen. Gottes Segen.